Frau Renner Henker, nochmal ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und auch für die Einladung, über die ich mich wirklich gefreut habe, zu dieser ja wirklich schönen kleinen Form. Und ich hoffe, dass ich es auch selber in Zukunft häufiger mal schaffe, teilzunehmen, denn ich finde, das ist sozusagen ein eigentlich akademischer Ort, solch ein Ort. Und das sollten wir zu schätzen wissen. Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die soziale Arbeit ist eine besondere Wissenschaft, die jetzt erst auch hier nochmal mediale Unterstützung braucht, weil sie anders als klassische Disziplinen wie die Philosophie oder die Soziologie oder die meisten Naturwissenschaften auch zugleich eine Profession hat. Also sie ist keine reine Disziplin, sondern sie hat auch Arbeitsfelder. Sie umfasst ja auch solche Bereiche wie die Erziehungshilfe, die Behindertenhilfe. Auch das ist soziale Arbeit, aber es gibt auch eine Wissenschaft der sozialen Arbeit. Zugleich ist das gar nicht so besonders, weil wir auch, wir haben auch andere Wissenschaften, Disziplinen wie die Sozialpolitik, die Rassismusstudien oder die Frauenforschung, die sozusagen auch eng mit sozialen Bewegungen, mit Arbeitsfeldern und anderem zusammenarbeiten. Also sie gehört dann doch in eine Gruppe, die gar nicht so selten ist, aber zu unserer klassischen Vorstellung von Wissenschaft ist sie unterschiedlich. Der Gegenstand sozialer Arbeit ist so etwas, was man nennen könnte, die aktive Unterstützung und bewusste Beeinflussung von Lebensführung. Und da ist die Lebensführung also eine Art und Weise, wie Menschen ihr Leben führen. Das ist für die soziale Arbeit eine Frage, wissenschaftlich und praktisch eine Frage, wie diese Lebensführung zu unterstützen, aber eben auch zu beeinflussen ist. Das hören die Studierenden häufig nicht so gern. Aber soziale Arbeit ist eine wohlfahrtsstaatliche Instanz und hat insofern immer einen öffentlichen Auftrag. Mit dem kann sie sich kritisch auseinandersetzen, sie muss sich aber erstmal mit ihm auseinandersetzen. Mir geht es jetzt heute nicht darum, über soziale Arbeit, ihre Bestimmung zu sprechen, sondern mir geht es darum, einen vielleicht auf den ersten Moment etwas irritierenden Blick, zumindest aber einen, denke ich, ungewöhnlichen Blick auf die soziale Arbeit zu richten, nämlich einen Blick auf die Grenzen auf soziale Arbeit als eine Instanz, die mit Grenzen zu tun hat, die mit Grenzziehung, Grenzüberschreitung, Grenzbearbeitung zu tun hat. Starten will ich mit einer kleinen Geschichte zum Einstieg. Der Grenzübertritt ist eine Kindheitserinnerung, mit der sich eine deutliche Aufregung verbinden kann. Schließlich schienen Grenzübertritte, Grenzübergänge aus Kindersicht doch bestimmt von Sperranlagen und bewaffneten Uniformierten. Zugleich schienen sie aber auch das Tor ins Ausland, in eine andere Kultur, die sich den kleinbürgerlichen Kinderaugen vor allem durch eine andere als die gewohnte Sprache, andere Straßenschilder und anderes Geld zu präsentieren schien. Die besondere Qualität dieser anderen Welt markierte nicht zuletzt die Anwesenheit der uniformierten Grenzhüter. Schien durch ihre allmächtige Entscheidungskompetenz symbolisiert in der lässigen Handbewegung des Durchwinkens oder dem Stoppgebot für die Grenzgänger und Grenzgängerinnen darauf hinzuweisen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, die Staatsgrenze überqueren zu dürfen. Mystisch wirkte auf Kinderaugen daher auch die weiße Linie auf dem Asphalt. Weil man von einem Moment zum anderen das Ausland scheinbar erreicht hatte, sobald man diese Linie passierte. Nur diese Linie trennte das eigene vom fremden Land und die eigene von der anderen Kultur. Grenzen reproduzieren, konstruieren und markieren also die angenommene Einheit eines Raums, und zwar eines Innenraums, von dem ausgesprochen, der das Land verlässt. Symbolisiert ist diese Grenze, dieser Raum, dieser Innenraum in der Figur des Nationalstaatlichen als prägender politischer Größe der Moderne. Die Nation, schreibt deshalb auch Benedict Anderson, wird als begrenzt vorgestellt. Weil selbst die größte von ihnen, die größte Nation mit vielleicht 1 Milliarde Menschen in genau bestimmten, wenn auch variablen Grenzen lebt, jenseits derer andere Nationen liegen. Zitat Ende. Georg Simmel hat deshalb die Grenze in seinen Überlegungen zu einer Soziologie des Raumes schon Anfang des 20. Jahrhunderts als zentrale Bestimmungsgröße moderner Gesellschaften bezeichnet. Mit ihr wird die Ordnung des Sozialen markiert und realisiert, werden die Muster zur Regulierung und Gestaltung sozialer Zusammenhänge fixiert. Oder nochmal in einer soziologischen Sprache: So ist eine Gesellschaft dadurch, wie Simmel schreibt, dass ihr Existenzraum von scharf bewussten Grenzen eingefasst ist, als eine auch innerlich zusammengehörige charakterisiert. Und umgekehrt, die wechselwirkende Einheit, die funktionelle Beziehung jedes Elements zu jedem, gewinnt ihren räumlichen Ausdruck in der einrahmenden Grenze. Damit wird, glaube ich, schon deutlich, dass Simmel auf etwas hinweist, was wir alltagstheoretisch mit Grenze nicht unbedingt verbinden. Simmel weist nämlich darauf hin, dass Grenzen relativ willkürliche Setzungen, also keine absoluten gegebenen Größen darstellen. Weshalb es, wie er formuliert, überall gestattet sei, eine solche subjektiv festzulegen. Dieser Subjektivitätshinweis Simmel ist allerdings missverständlich formuliert, denn Simmel ist keiner, der davon absieht, dass Grenzen etwas markieren würden und dass Grenzen in dem Sinne wirkmächtig, also einflussmächtig seien. Denn an anderer Stelle schreibt er auch: Der Raum erhält durch die Gliederung seiner Grundfläche oft Einteilungen, die die Beziehungen der Bewohner untereinander und zu den Draußenstehenden in einzigartiger Weise färben. Also die Grenze ist sehr wohl einflussmächtig. Mir ist heute vor allem wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir von Simmel eines lernen können. Dass das Verständnis nämlich von Grenzen als Trennlinien, Sie erinnern sich an meine Eingangsgeschichte, die weiße Linie auf dem Boden, für sozialtheoretische Überlegungen analytisch unzureichend ist. Allerdings kann es auch bereits die Alltagserfahrung Hinweise auf die notwendige, erweiterte Perspektive auf Grenze anbieten. Um das zu illustrieren, möchte ich Ihnen die Eingangsgeschichte noch etwas weiter erzählen. Diese Geschichte, lassen Sie sie mich verorten, könnte beispielsweise an einem Grenzort zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz in den 1980er Jahren spielen. Nach der genehmigten Durchfahrt an der Kontrolle auf bundesdeutscher Seite fuhr das elterliche Auto dort mehrere hundert Meter Strecke, die hinter der Grenze lagen. Hinter der Grenze, an der das bundesdeutsche Territorium doch eigentlich endete, aber zugleich noch vor der Schweizer Kontrollstelle und somit vor einer zweiten Trennlinie. Erst diese markierte den Eintritt in das Schweizer Territorium. Man war also auf diesem Zwischenstück im Niemandsland, wie einem die Eltern erklärten. Niemandsland? Das leuchtete dem kindlichen Verstand nun wahrlich nicht ein und faszinierte doch zugleich. Niemandsland, ein Land, das weder der einen noch der anderen Seite gehört? Aber wem gehört es dann? Niemandsland, ein Land, das gar nicht ist? Aber was war dann mit den Bäumen, den Wiesen, die die Straße umgaben, auf der man zwischen den beiden Grenzstreifen fuhr? Niemandsland, ein Land, das niemandem zugänglich ist? Doch auf den Wiesen sahen die Kinderaugen einen Traktor fahren, von dem man sich fragte, wie er dann bis dahin kam. Wenn hier Niemandsland ist, wo ist dann die eigentliche Grenze? An der ersten oder an der zweiten Linie, die man überfahren musste? Oder ist das ganze Niemandsland die Grenze? Die Grenze also keine Linie, sondern ein ganzes Stück Land, das zugleich nicht Land ist. Alltagstheoretisch, aber eben auch sozialtheoretisch, sozialwissenschaftlich, werden Grenzen zumeist, wie ich eingangs erörtert hatte, als örtlich-territoriales, als Trennlinie erfasst. Die Grenze wird eben, wie in meiner Geschichte, als die überfahrene weiße Linie oder eben die beiden weißen Linien auf der Straße im Deutsch-Schweizer Grenzübergang begriffen. Analytisch und daraufhin weisen die Fragen des Kindes hier schon hin. Analytischer weist sich diese Vorstellung aber deshalb als verkürzt, weil Grenzen zwar existente räumliche Momente darstellen, aber solche, die nicht in sich selbst bestimmt, sondern nur in Bezug auf die umgebenden Räume, auf die umgebenden Felder indirekt bestimmbar sind. Nicht die weiße Linie selbst ist die Grenze. Diese stellt nur einen symbolischen Ausdruck dessen dar, was Grenze ist. Eine territoriale Markierung, wenn man so will, von sozialen Verhältnissen, von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Grenzen markieren und realisieren sich also in dem räumlichen Phänomen der Trennung von verschiedenen Gebieten oder Territorien, fallen aber nicht mit diesem in eins. Grenzen als räumliche Abschlüsse zu begreifen, ist zwar sehr wohl sogar die Grundlage ganzer Wissenschaftszweige. Beispielsweise, ich muss sie nennen, sie hat so einen schönen Titel, beispielsweise der Landvermessung als Teilbereich der Geodäsie. Die Geodäsie ist nichts anderes als eine Raumvermessungswissenschaft, aber Geodäsie ist ein wunderbarer Begriff. Also es gibt selbstverständlich Wissenschaften, die sich genau mit diesen Trennlinien, der Vermessung dieser Trennlinien beschäftigen, sozial, erziehungswissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich, also aus der Perspektive, der ich mich zugehörig fühle, sollte aber nicht die Strecke zwischen bestimmten Punkten und die Bestimmung von deren exakten Verlauf interessieren, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Strecke mehr oder weniger schwer zu überwindende Hindernisse, Differenzierungen und Markierungen repräsentiert, symbolisiert und eben auch inszeniert. Hindernisse, die den stilisierten bürgerlichen Kinderaugen, denn das war keine autobiografische Geschichte, sondern eine konstruierte Geschichte, die den stilisierten bürgerlichen Kinderaugen nicht in den Blick kommen, welche die Migrantin ohne Visum unter Umständen allerdings brutal erfährt. Differenzierungen, die von der Touristin als Brücke in eine anregende Fremde erfahren werden, während sie für die nur geduldeten Personen mit Migrationshintergrund dauerhaft ein Symbol der Andersheit darstellen. Markierungen schließlich, die dem Geschäftsreisenden vielleicht eine entnervte Grimasse entlocken, weil er sich an der Passkontrolle auch dieses Mal wieder in die Schlange einreihen und sein Netbook in die Extrawanne der Röntgenstraße einlegen muss zum Sicherheitscheck, dem Staatenlosen dagegen seinen Einschluss im Ausschluss verdeutlicht, da er unter Umständen seinen Aufenthaltsort nicht mehr verlassen kann, weder ausreisefähig noch einreisefähig. Inwiefern sind diese Grenzvergewisserungen nun für die soziale Arbeit von Interesse? Aus der Perspektive der sozialen Arbeit sollte meines Erachtens interessieren, dass diese, die soziale Arbeit, sich nämlich auf höchst unterschiedliche Grenzen bezieht. Es sind die Grenzen, an die Menschen in der Gesellschaft stoßen, die ihnen ein Weitergehen nicht möglich machen oder es doch an bestimmte Bedingungen der Anpassung der Normalität des Wohlverhaltens knüpfen. Beispielsweise die Grenze des bestehenden Arbeitsmarkts, die das Jugendberufshilfeangebot für die jungen Erwachsenen in Essen unter Umständen zur Farce werden lässt, weil ihre Einmündungstrainings nirgendwohin einmünden können, außer im besten Fall in befristete Geringverdienerjobs. Oder die Grenze vorherrschender Geschlechtermodelle, die die Familienhilfe, die sozialpädagogische Familienhilfe häufig wiederherzustellen versucht und damit eher stabilisiert, denn in Frage stellt. Obwohl diese Grenzen vielleicht für die betroffene Frau und Mutter eher ein Entwicklungshindernis darstellt. Mit solchen Grenzen hat es soziale Arbeit nicht nur zu tun, sondern es sind derartige Grenzen, die von sozialer Arbeit immer mit hergestellt und wiederhergestellt werden. Grenzen sind also auch die Strukturen und Verhältnisse, an denen Menschen sich reiben. Es sind bestimmte Lebensmöglichkeiten, die von ihnen als begrenzt erfahren werden, und Lebenssituationen, die ihre Lebensmöglichkeiten begrenzen. Analytisch gesprochen, grenzanalytisch sozusagen, lässt sich also formulieren, soziale Arbeit ist als pädagogische Instanz hier am Grenzübergang angesiedelt. Sie praktiziert Unterstützung und Hilfe, Grenzöffnungen und aber auch Herrschaft, Kontrolle, Grenzkontrollen. Sie hat einen durchaus mehrdeutigen Auftrag, versucht an der konkreten Verbesserung von Lebenssituationen zu arbeiten und ist doch zugleich im ordnungspolitischen Auftrag der Kontrolle. Sie steht für das Bemühen um eine angemessene Verteilungspolitik und Ressourcenarbeit, für die Anerkennung des Eigensinns der Adressaten, also der Nutzer sozialpädagogischer Angebote in deren Lebenswelten, aber auch für Praktiken der Normalisierung und der Disziplinierung. Also, dass Menschen sich so verhalten, wie sie sich denn nun verhalten sollen. Eine Gratwanderung, also dieses Geschäft, grenzwertig oft. So viel steht jedenfalls fest, soziale Arbeit ist selbst aktiv an der Produktion und Reproduktion von Grenzen beteiligt. Sie ist Grenzzieherin und Grenzverteidigerin, aber eben auch Grenzöffnerin. Diese Arbeit am Sozialen geschieht häufig an und entlang höchst umstrittener Grenzen. Wer bestimmt denn eigentlich, dass sie so verlaufen und nicht anders? Welche bestimmenden, also einflussmächtigen, dominierenden Kräfte sind hier eigentlich wirksam? Wo werden die entsprechenden Grenzen für die Fachkräfte wie die Nutzer sozialer Arbeit auch als veränderbar erkennbar? Um dieses im Blick zu kriegen, glaube ich, hilft es, soziale Arbeit selbst als eine Grenzbearbeiterin zu verstehen und zu bestimmen. Die Vielschichtigkeit, Mehrdeutigkeit und auch Nichtlinearität gesellschaftlicher und sozialer Verhältnisse lassen sich meines Erachtens mit dieser Grenzmetaphorik sehr gut fassen. Denn damit sind viele Blickrichtungen möglich, lassen sich auch ganz verschiedene, mitunter überraschende Bewegungsmöglichkeiten ausmachen. Warum etwa nicht auch eine sozialpädagogische Hilfe für Familien konzipieren, die jenseits des vorherrschenden Familienmodells ansetzt? Wie so ein Beispiel zeigen könnte, bliebe auch hier die Grenze in Gestalt des vorherrschenden Kleinfamilienmodells immer Bezugspunkt und würde doch zugleich zum Ausgangs- und Ansatzpunkt vielleicht auch für Alternativen, Veränderungen und Übergänge zum bisher Fremden, zum Beispiel anderen Familienformen. Soziale Arbeit würde die Bearbeitung dieser Grenzen ermöglichen, sie selbst mitbearbeiten, ihren Nutzerinnen und Nutzern, also beispielsweise der Familie in meinem Beispiel, in der ein Familienhelfer tätig ist, Räume zur Grenzbearbeitung eröffnen. Und dabei ist es meines Erachtens von entscheidender Bedeutung, dass die Nutzer sozialpädagogischer Angebote häufig bereits selbst Grenzbearbeitung betreiben. Lassen Sie mich also abschließend nochmals eine kurze Geschichte erzählen über eine Gruppe, die sozial- und bildungspolitisch und auch sozialpädagogisch zumeist nicht in den Blick genommen wird. Eine Gruppe von Grenzbearbeitern und Grenzbearbeiterinnen. Sabine Hess und Serhat Karakayali erzählen in ihrem Beitrag zu den Forschungen der Gruppe Transit Migration die Geschichte des Transmigranten Louis, der seit den Jahren an den Grenzen Europas ausharrt, sein Glück sucht und bisweilen auch findet auf dem Weg nach Europa. Louis, so schreiben die beiden Kolleginnen, Louis ist bereits seit einigen Jahren in der Türkei und erst vor kurzem aus der Haft entlassen worden. Wie andere Transmigrantinnen wollte er das Land am Rande der Europäischen Union als Brückenkopf nach Westeuropa nutzen und hatte sich auf den Weg an die Ägäische Küste gemacht. Von dort ist es zumindest geografisch nur ein Katzensprung zu einer der vielen griechischen Inseln und damit in die Europäische Union. Doch Louis hat es nicht bis an die Küste geschafft. Der Minibus, mit dem er aus Istanbul kam, wurde abgefangen und die Gruppe in einer leerstehenden Schule gefangen gesetzt. Mangels einer funktionierenden staatlichen Migrations- und Asylpolitik und entsprechender Einrichtungen nutzten die lokalen Vollzugsorgane in der Türkei auch Hotels und Fabrikgebäude als temporäre Abschiebehaftanstalten. Für die Versorgung sind die Eingesperrten auf die Hilfe von Familien und Freunden angewiesen. Ohne Bestechung der Wachhabenden, das war auch ein schöner Versprecher, der Wachhabenden ist dies allerdings oft nicht möglich. Soweit die Erzählung von Karakayali und Hess. Louis' Alltag als Ergebnis seines gescheiterten Versuchs, über die Türkei in die Europäische Union und nach Westeuropa zu gelangen, würde gemeinhin als Ausschnitt aus dem Leben eines Migranten, das heißt einer Person, die sie von einem Ort zu einem anderen Ort bewegt hat, verstanden. Im Hinblick auf Grenzziehung wird die Bewegung der Migration dementsprechend zumeist als Überschreitung mindestens einer nationalstaatlichen Grenzlinie definiert, die sich zwischen zwei Orten aufzuspannen scheint. Louis' Alltag zeigt demgegenüber aber, so wäre meine These, dass dieser eben nicht nur eine Reaktion, sein Alltag, nicht nur eine Reaktion auf gegebene nationalstaatliche Grenzen darstellt, sondern auch einen Ausdruck von vielfältigen und widersprüchlichen Grenzbearbeitungspraktiken. Praktiken der Grenzbearbeitung, die erst diese Grenze als nationalstaatliche Grenze herstellen. Die Grenzbearbeitungspraktiken der Behörden, die Grenzbearbeitungspraktiken derjenigen, die die polizeiliche Kontrolle übernehmen, die Grenzbearbeitungspraktiken, aber auch derjenigen, die Unterstützung leisten. Louis repräsentiert jetzt in Bezug auf politische Grenzen eine spezifische Gruppe von Akteuren, zu der in Bezug auf den Bereich jetzt sozialpädagogischer Grenzen jugendliche Nichtnutzer sozialpädagogischer Angebote ebenso gezählt werden können wie widerspenstige und widerständige Nutzer. Nicht nur soziale Arbeit ist Grenzbearbeiterin, sondern eben auch ihre realen oder potenziellen Nutzer. Tausenden von Menschen gelingt es monatlich, trotz massiver Grenzkontrollen und Grenzsperren, beispielsweise an den Südostgrenzen des Schengen-Raumes wie Louis, die bestehenden See- und Staatsgrenzen zu überschreiten. Sie gestalten trotz dieser vorherrschenden Grenzen ihre Migration. Sie agieren somit als Grenzgängerinnen, sie bearbeiten Grenze. Doch mehrheitlich werden diese Akteure medial und politisch-administrativ nur als Ausdruck des Scheiterns einer nationalstaatlichen Grenzsicherungspolitik des Herkunftsstaates oder zumindest als Ausdruck des Scheiterns der dortigen nationalen Ökonomien und Bildungssysteme markiert. Eine ähnliche Markierung, Kategorisierung widerfährt den Nichtnutzerinnen sozialpädagogischer Arbeit, Angebote, also denjenigen, die beispielsweise ein Beratungsangebot in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft ablehnen. Was übrigens häufig gerade in der Jugendberufshilfe mit Sanktionen oder Streichungen von Unterstützungsleistungen verbunden ist. Oder die sich immer wieder den Regeln einer sozialpädagogischen Wohngruppe verweigern, was häufig ihren Auszug, ihre Überweisung in eine intensivpädagogische Maßnahme oder den kompletten Hilfeabbruch zur Folge hat. Auch diese Akteure werden zumeist als gescheiterte bzw. als ein Ergebnis gescheiterter sozialpädagogischer Hilfsstrukturen betrachtet, als an Grenzen gestoßene. Ganz Ähnliches zeigt sich für widerständige Nutzer, die sich in einem Beratungsangebot immer wieder mit Verweis auf ihre eigenen Vorstellungen zurückziehen oder explizit eine Lebensgestaltung wählen, die mit der bestehenden Rechtslage in Konflikt kommt. Zum Beispiel als Graffiti-Künstlerin im kommunalen Raum oder als Betäubungsmittelkonsument im öffentlichen Raum. Menschen also, die fehlende Grenzsetzung nicht akzeptieren oder nicht akzeptieren wollen. Gegenüber dieser Deutung möchte ich Transmigrantinnen wie Louis ebenso wie widerständige oder Nichtnutzerinnen sozialpädagogischer Angebote als aktive Grenzbearbeiterinnen verstehen. Verstehen Sie mich nicht miss. Mir geht es nicht darum, die Praktiken einfach nur zu legitimieren, sondern einen anderen Blick auf diese Praktiken zu setzen. Grenzbearbeitung verweist für mich damit auf ein Leben im Übergang, an der Grenze, in dem sich der Akteur seine Identität durch die aktive Gestaltung von Veränderungsprozessen, der Autor schreibt von kultureller Transformation, herstellt, die sich aneignet. Und soziale Arbeit sollte sich als Flüchtlingsarbeit ebenso wie als Jugendberufshilfe oder Erziehungshilfe gerade diesen Praktiken der Grenzbearbeitung zuwenden, der Transmigrantinnen, der Nichtnutzerinnen, der widerständigen Nutzer. Denn gerade diese Praktiken sind es, das ist meine These, die deutlich machen, wo die gegenwärtig vorherrschenden Grenzziehungen verlaufen. Genau mit Blick auf diese Grenzbearbeiterinnen wird uns deutlich, wo laufen aktuell die bestimmenden politischen und pädagogischen Grenzregime. Weiß soziale Arbeit um diese bestimmenden Grenzziehungen, dann sind, so wäre meine These, veränderte Grenzbearbeitungspraktiken möglich und können unter Umständen auch unterstützt werden. Grenzen symbolisieren sich, und damit komme ich zum Schluss, in Trennlinien und werden dadurch markiert. Sie sind aber zweierlei anders. So lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Erstens sind Grenzen ein Raum des Unbekannten und Fremden, des Unsichtbaren und Nicht-Erreichbaren. Da sie vom bestimmenden Zentrum unterschieden werden, ja den größtmöglichen Unterschied zu diesem darstellen sollen. Die Zonenrandgebiete sind ein schönes Beispiel dafür. Sie markieren sozusagen den Raum zum Unbekannten, zum Fremden. Erst diese scharfe Unterscheidung, die symbolische Markierung zu einem Außen, dem Ausland, der Ausländerin, dem Aussiedler oder dem Aussätzigen früher, stabilisiert das Hegemoniale, das Dominierende, das Umgrenzte, das damit erst konstruierte Innen. Doch die Grenze ist nicht nur anders, sie ist zweitens auch eine Begegnung mit dem Anderen. Wie Dieter Lamping schreibt, existiert keine Grenze ohne Grenzübertritt. Ohne ihre eigene Überwindung, ihre eigene Aufhebung ist sie kaum zu denken. Doch diese Überschreitungsmöglichkeit, die in der Grenze auch angelegt ist, wollen die für die Grenzziehung Verantwortlichen im Unsichtbaren lassen. Die existierenden Grenzlinien sollen vielmehr symbolisieren, dass direkt dahinter das ganz andere beginnt, die Outgroup verortet ist, nicht das faszinierend Fremde oder das Fremdgemachte. Daher sind No-Go-Areas latent gefährliche Gebiete, die die Bevölkerungsangehörigen eher von der Grenze fernhalten sollen. Grenzziehungen funktionieren nur so lange, die als solche gegebenen Trennungslinien aber auch akzeptiert sind. Fällt dieser Respekt, fällt zwar nicht unbedingt die Grenze, mindestens wird aber ihre Bearbeitung möglich. Der Raum lässt sich dann öffnen, eine Entwicklung, die Grenzzieherinnen durch den Akt des Grenzziehens eher zu verhindern suchen. Und hier muss sich soziale Arbeit entscheiden, ob sie Grenzzieherin sein will oder Grenzbearbeiterin. Wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, ist mein Plädoyer, soziale Arbeit als sozialpädagogische Grenzbearbeiterin zu definieren. Und dann käme ihr die Aufgabe zu, die bestehenden Grenzen zu dechiffrieren, also ans Sichtbare zu holen, über sie Bescheid zu wissen und sie auch durchaus zu problematisieren. Mit dem Ziel, diese Grenzen zu erweitern, zu vervielfältigen und vielleicht auch zu unterwandern und damit Nutzerinnen und Nutzern wie Luis ihre Grenzbearbeitungsräume zu erweitern, ihnen zu ermöglichen, dass sie Grenzen bearbeiten, beziehungsweise solche Grenzbearbeitungsräume überhaupt erst zu eröffnen. Herzlichen Dank.